Ja, auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen an euch alle, die ihr heute da seid. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam über Gottes Wort nachdenken können. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke gerne über Geschichten nach, wo Jesus Menschen geholfen hat, wo er Menschen gesund gemacht hat. Und ich lade euch ein, heute, wenn wir über eine Geschichte nachdenken wollen, dass ihr euch das bildlich vorstellt. Dass ihr euch vorstellt, wie das gewesen sein mag, damit ihr das lebendiger erlebt, damit das wirklich echt wird, auch für euch, diese Geschichte. Ja, zur Zeit Jesu litten viele Menschen an einer sehr schlimmen und ansteckenden Krankheit, einer Hautkrankheit, an Lepra oder Aussatz, wie sie in der Bibel beschrieben wird. Diese Krankheit, sie beginnt mit einem kleinen Fleck auf der Haut und sie wird immer größer und weitet sich aus. Und zuletzt verfault dann der ganze Körper. Und da diese Krankheit, dieser Aussatz, da er chronisch, unheilbar und ansteckend war und auch tödlich, wurde er damals schon als Sinnbild für die Sünde gesehen. Damals sagten die Mediziner, die Ursache von Aussatz ist ein unreines Herz, ein schmutziges Herz. Lepra war das, was eine schmutzige Seele kennzeichnete. Wer aussätzig war, hatte vor Gott schwer gesündigt, so glaubte man. Und darum verfaulte seine Haut. Und alles, was mit ihm in Berührung kam, wurde automatisch auch unrein. Jeder Mensch, jeder Gegenstand, alles wurde dreckig. Und es war ansteckend. Was immer er berührte, wurde unrein. Selbst die Luft wurde verdreckt durch seinen Atem. Und so war es sogar so, dass selbst wenn Könige mit dieser Krankheit krank wurden oder Oberste, dass es für sie keine Ausnahme gab. Ein Herrscher musste seine Regentschaft abbrechen, musste auch in Isolation leben. Und darum wurden alle Leprakranken von ihrer Familie ausgeschlossen, aus dem Dorf ausgeschlossen, aus der Stadt, aus dem Gottesdienst. Sie lebten ganz allein, in Gruppen. Sie mussten außerhalb der Siedlung wohnen. Die Gefahr des Ansteckens war einfach viel zu groß. Denn auch die Sünde war ja ansteckend, die sie mit sich rumführten. Und wer ein reines Herz hatte, der hätte sich anstecken können. Und wenn dann ein Gesunder in ihre Nähe kam, so mussten sie ihn mit lauten Rufen warnen. Sie mussten schreien, Aussatz, Aussatz, damit er Bescheid wusste und einen Bogen um sie machen konnte und ihnen aus dem Weg gehen konnte, damit er sich nicht ansteckt. In der Gegend, wo Jesus lebte und wirkte, gab es auch einige Leprakranke. Und von einem solchen Menschen lesen wir in Markus 1, Vers 40. Markus 1, ab Vers 40. Ich lade euch ein, diesen Text einmal mit mir aufzuschlagen, dass wir ihn einmal nachlesen. Markus, Kapitel 1. Markus, Kapitel 1 und da ab Vers 40. Markus 1, ab Vers 40 heißt es bei mir: Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Bis hierhin erstmal soweit. Hier wird uns von einem solchen Leprakranken berichtet. Dieser arme Mann, er war ganz allein mit seiner schlimmen Krankheit. Er hatte niemanden, der ihn vielleicht einmal liebevoll umarmen könnte oder jemand, der ihm einen Kuss gab. Besonders schlimm finde ich, er brauchte noch nicht mal damit zu rechnen oder darauf zu hoffen, dass selbst Gott ihm helfen könnte oder ihm Trost gab. Denn so schmutzig wie er war, brauchte er zu Gott nicht zu kommen. Denn für Gott war er viel zu schmutzig. Und dann auch noch die traurige Perspektive, dass nicht einmal der Tod, dem er ins Auge sah, ihn einmal erlösen würde. Denn so schmutzig wie er war, hat er überhaupt keine Aussicht auf Erlösung. Er galt für die Gesellschaft, für von Gott als verstoßen. Gab es für ihn überhaupt keine Hoffnung? Als die Kunde von Jesu Wirken diese Gruppe von Aussätzigen erreichte, erwachte in diesem einen ein Hoffnungsschimmer. Seit der Zeit des Propheten Elisa war es nicht mehr vorgekommen, dass ein Mensch vom Aussatz geheilt wurde. Also eine sehr, sehr lange Zeit schon. Und so hatten die ganzen Aussätzigen absolut keine Hoffnung. Aber in dem Herzen dieses einen Aussätzigen keimte Hoffnung. Vielleicht war es doch möglich. Vielleicht konnte dieser Jesus ihn heilen. Aber je mehr er darüber nachdachte, desto mehr Fragen stellten sich ihm. Wie sollte er, der die Gesellschaft meiden musste, der aus der Gesellschaft ausgestoßen war, überhaupt zu Jesus hinkommen? Wie konnte er zu ihm gelangen? Und selbst wenn er es versuchen würde und zu ihm käme, würde Jesus ihn heilen? Würde er sich überhaupt herablassen, einem so dreckigen Menschen, wie er es war, zu beachten, der unter dem Gericht Gottes stand, und ihm wirklich helfen? Würden nicht gleich die Pharisäer und Ärzte einen Fluch über ihn aussprechen und ihn verbannen, dass er wieder die Gegenwart der Menschen meiden solle? Fragen über Fragen. Sind wir nicht auch manchmal so, dass wir uns fragen, ob wir mit unseren Sünden und Sorgen überhaupt zu Jesus kommen sollen? Wir fragen uns, ob wir nicht vielleicht zu schwer gesündigt haben, ob es überhaupt Sinn macht, in Jesu Nähe zu kommen, ob er uns überhaupt heilen wird, ähnlich wie dieser Aussätzige. Aber ich glaube, wenn wir so denken, dann verhalten wir uns wie einige Gemeindeglieder der folgenden Gemeinde, wo etwas passiert ist. In dieser Gemeinde wurde ein Seminar abgehalten, ein Evangelisationsseminar, und es gab dort eine junge Frau, die an diesen Vorträgen teilnahm. Und eines Abends fühlte sie den Ruf Gottes an ihrem Herzen. Und sie schied sich, diesem Ruf zu folgen. Diese Frau, sie hatte eine sehr raue Vergangenheit. Sie war involviert in Drogen, in Alkohol und auch Prostitution. Aber es dauerte nicht lange und die Veränderung wurde sehr, sehr sichtbar in ihrem Leben, als sie ihren Erlöser angenommen hat. Und sie wurde im Laufe der Zeit ein treues Mitglied dieser Kirche. Es hat nicht lange gedauert und sie hat auch einige Aufgaben übernommen. Sie unterrichtete die jungen Kinder. Und nicht lange Zeit später fiel diese junge Frau dem Sohn des Pastors auf. Und sie begannen eine Beziehung miteinander. Die Beziehung wuchs und irgendwann machten sie Hochzeitspläne. Und das war der Zeitpunkt, als das eigentliche Problem erst begann. Etwa die Hälfte der Gemeinde war der Meinung, dass eine solche Frau mit einer solchen Vergangenheit nicht das Richtige sein könnte für den Sohn des Pastors. Die Kirche begann zu streiten. Es entstand Zwiespalt und die Sache wuchs und wuchs. Und so beschloss die Gemeinde, eine Gemeindestunde einzuberufen, um darüber zu sprechen. Als die Leute anfingen zu argumentieren, hin und her, wurde es immer schwieriger, die Spannung stieg und dieses Treffen geriet völlig aus der Hand. Die junge Frau war sehr, sehr traurig und bestürzt über all die Dinge, die auf den Tisch gebracht wurden, über ihre Vergangenheit. Als sie anfing zu weinen, weil sie es nicht länger aushielt, stand der Sohn des Pfarrers auf und begann zu sprechen. Er konnte es nicht ertragen, wie seine zukünftige Ehefrau solche Schmerzen ertragen musste. Er begann zu sprechen und das ist, was er gesagt hat. Ihr Lieben, die Vergangenheit meiner Verlobten ist nicht das, worum es heute hier eigentlich geht. Das, worum es heute hier geht, ist Folgendes. Er hinterfragt die Fähigkeit des Blutes Jesu, Sünden abzuwaschen. Heute geht es nicht um diese junge Frau, um meine Verlobte, sondern um das Blut Jesu und sein Opfer für uns. Ihr stellt sein Blut vor Gericht und ihr zweifelt daran, ob er unsere Sünden vergeben kann. Jede Sünde. Als die Kirche das gehört hat, die Gemeinde, fingen alle an zu weinen. Denn sie hatten verstanden, dass sie das Blut Jesu verleumdet hatten, sein Opfer für jeden von uns. Wenn wir daran zweifeln, ob Jesus unsere Sünden vergibt, dann zweifeln wir eigentlich daran, ob sein Opfer groß genug ist, um jede Sünde abzuwaschen. Jesus kam aus genau diesem Grund zur Welt. Er wollte uns helfen, er wollte uns heilen, wenn wir reumütig und demütig zu ihm kommen. Aber lasst uns weiterschauen, was dieser Aussätzige tat. Er dachte an alles, was er darüber gehört hat, was Jesus getan hat, welche Wunder er getan hat. Und immer, wenn er davon gehört hat, hatte Jesus nie eine Bitte um Hilfe ausgeschlagen. Jedes Mal hatte er den Menschen geholfen. Da entschloss sich nun der Unglückliche, der Aussätzige, Jesus zu suchen. Als er ihn fand, kann ich mir vorstellen, wie er Jesus sieht, umringt von einer Menge von Menschen, denen er gerade das Evangelium predigt und einige vielleicht auch heilt. Das war eigentlich fast immer der Fall. Wenn Jesus irgendwo hinkam, kamen ganz schnell viele Menschen. Er hat sie gelehrt und viele wollten geheilt werden. In jede Stadt, in die er kam, kamen die Menschen herbei. Und jetzt ist auch dieser Aussätzige da. Er schaut von Ferne und sieht, dass Jesus die Menschenmenge lehrt und sieht, dass er Kranke heilt. Er sieht, dass Jesus seine Hände den Kranken auferlegt, sieht, dass Lahme, Blinde, Gichtbrüchige und andere Kranke sich nach seiner Berührung gesund erheben und Gott für ihre Erlösung preisen. Der Glaube wächst in seinem Herz. Er nähert sich der Menge immer mehr. Er vergisst diese Gebote, dass er die Gesellschaft meiden muss. Er nähert sich immer näher, er übergeht jede Beschränkung und die Gefährdung der Gesunden. Er übersieht die Furcht und das Entsetzen in den Gesichtern der Menschen, womit ihn alle anstarren. Und er ist nur davon erfüllt, von dieser seligen Hoffnung geheilt zu werden. Wisst ihr, ich kann mir förmlich diese Sehnsucht, dieses Aussätzigen vorstellen. Ich kann sie spüren, wie stark er sich wünscht, diesen Jesus einmal zu treffen, vor ihm zu stehen. Er ist fast da. Ich denke, wir sollten genauso wie er diese starke Sehnsucht empfinden, zu Jesus zu kommen, um uns von ihm heilen zu lassen. Der Mann war sich seiner aussichtslosen Lage bewusst. Sie war ja auch optisch zu sehen. Die Frage ist, sind wir uns unserer ausweglosen Situation auch immer bewusst? Ich glaube, das ist häufig viel schwerer, weil wir nicht vielleicht einen verfaulenen Körper haben. Man sieht unser Problem nicht, aber das Problem ist trotzdem genauso groß wie das des Aussätzigen. Nur scheinen wir manchmal davon nichts zu spüren. Wir geben uns oft mit einer Juckreizsalbe zufrieden, die wir auftragen und der Juckreiz ist weg und wir denken, alles ist gut. Aber oft merken wir einige Zeit später, dass nicht alles gut ist, wenn wir wieder Probleme mit der Sünde haben. Und wir merken, dass diese Juckreizsalbe sie zwar gelindert hat, sie eine Zeit lang nicht gejuckt hat, aber das Problem ist immer noch da. Wie denken wir darüber? Möchten wir zu Jesus kommen und von ihm geheilt werden, damit wir wirklich geheilt sind? Der Aussätzige ist auf dem Weg zu Jesus. Entsetzt weichen alle Menschen vor ihm zurück. Sie bedrängen sich gegenseitig in ihrer Unschuld. Einige versuchen vielleicht, ihn davon abzuhalten, zu Jesus zu kommen. Aber ohne Erfolg, vergebens. Er sieht und hört sie nicht. Er nimmt sie gar nicht mehr wahr. Ihre Schreckensrufe finden kein Echo in ihm. Er sieht nur den Sohn Gottes. Er ist auf ihn fixiert, er hört nur seine Stimme, die den Sterbenden Leben verkündet. Als er sich endlich zu Jesus durchgedrückt hat, wirft er sich vor seine Füße und ruft: Herr, so du willst, kannst du mich wohl reinigen. Und Jesus erwidert: Ich will's tun, sei gereinigt. Und dabei legt er seine Hand auf ihn. Und sofort geht eine große Veränderung in diesem Menschen durch. Er spürt, wie sein Fleisch gesund wird. Er merkt, dass seine Kraft belebt wird, dass seine Muskeln wieder fest werden und dass die raue, schuppige Hautoberfläche verschwindet und dass eine gesunde, rosa Hautfarbe hervorkommt. Ich kann mir vorstellen, als dieser Aussätzige die Veränderung in seinem Körper merkt, was für eine unglaubliche Freude er hat. Das kann man kaum in Worte fassen. Er empfand diese Heilung, dieses Wiederbekommen seiner Gesundheit, diese Wohltat, so kostbar. Er freute sich auf sein neu erwachtes Leben, seine Lebenskräfte. Er war glücklich darüber, dass er seine Familie wiedersehen durfte, dass er zurück in die Gesellschaft konnte. Und was noch viel wichtiger war, er hatte wieder die Aussicht auf eine Beziehung zu Gott. Er konnte wieder mit Gott sprechen. Er hatte Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Was für eine wunderbare Veränderung in seinem Leben. Für ihn war es eine zweite Chance. Er konnte nochmal von Neuem beginnen, noch einmal neu starten. Es war für ihn ein neues Leben, das begonnen hatte, eine Neugeburt. So wie wir sie heute Nachmittag auch erleben dürfen. Er war seinem Retter Jesus so unglaublich dankbar, unbeschreiblich dankbar und wollte natürlich jedem, den er traf, davon erzählen, was Jesus in seinem Leben getan hatte. Aber in Markus 1, ab Vers 43, lesen wir etwas anderes. Lasst uns das einmal nachlesen, was Jesus da zu ihm sagt. Hier heißt es nicht, geh los und berichte jedem davon, was du erlebt hast, sondern er sagt Folgendes. Und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort und spricht zu ihm, sieh zu, sag niemandem etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Der aber ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkünden und auszubreiten, sodass er nicht mehr öffentlich in einer Stadt gehen konnte, Jesus hier gemeint, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Jesus sagt zu ihm, du sollst nicht davon reden, sondern die Opfer darbringen, die zur Reinigung geboten sind, die Mose befohlen hat. Hätten die Priester, die damals gelebt hatten und die Jesus gehasst haben, die Einzelheiten dieser Heilung erfahren, dann wäre es vielleicht dazu gekommen, dass sie kein gerechtes Urteil gefällt hätten. Ich glaube, Jesus wollte, dass dieser Mann gerecht beurteilt wird, damit er wirklich die Chance hat auf ein neues Leben. Hätten die Priester vorher erfahren, wie diese Heilung passiert ist und dass Jesus involviert war, sie hätten sich vielleicht verschließen können und sagen können, diesen Jesus, den hassen wir. Wir sagen nichts von dieser Heilung. Wir sagen einfach, der Mann ist weiterhin krank. Und das wollte Jesus verhindern. Deswegen hat er ihm gesagt, sag nicht zu früh was davon, rede nicht davon, sondern tu erst das, was Mose geboten hat, damit die Priester dich sehen. Und dann heißt es hier, damit du ihnen ein Zeugnis wirst. Jesus ging es also nicht darum, dass der Geheilte gar nicht über das Wunder sprach, was er erlebt hat, sondern darum, dass er erst die Dinge tat, die man tun musste, um wieder in die Gesellschaft aufgenommen zu werden. Das musste geschehen, bevor die Priester ihre Meinung ändern konnten und falsch beeinflusst werden konnten. Einen anderen Grund lesen wir auch noch im Text. Nachdem das Wunder sehr bekannt geworden war, konnte Jesus nicht mehr in die Städte kommen und die Menschen zu erreichen, so wie er das eigentlich wollte. Er war gezwungen, auf einsamen Orten aufzuhalten, damit die Menschen herauskamen aus den Städten, was nicht so einfach war, als wenn er sie in der Stadt erreichen könnte. Es hat es für ihn etwas schwieriger gemacht, seinen Auftrag zu erfüllen. Das heißt, ich denke schon, dass Jesus wollte, dass der Geheilte über seine Heilung und über seinen Retter sprach. Aber erst nachdem er bei den Priestern gewesen ist. Denn dadurch allein wäre er schon zum Zeugnis geworden, so wie wir es gelesen haben. Dieselben Priester, die ihn vor einigen Jahren als aussätzig verurteilt hatten und verbannt hatten, bezeugten nun seine Heilung. Dieses Urteil musste öffentlich gemacht werden und bekannt gegeben. Es wurde auch eingetragen. Das war ein sehr wirksames Zeugnis für Jesus. Und allein durch seinen optischen Wandel war der Mann in der Gesellschaft auch automatisch ein Zeuge für Jesus, den jeder sehen konnte. Und das war eigentlich der Plan, den Jesus hatte. Genauso soll es bei uns sein, wenn wir zu Jesu Füßen fallen und im Glauben sagen, Herr, so du willst, kannst du mich wohl reinigen. Und zur Antwort werden wir dann hören, ich will's tun, sei gereinigt. Die Frage ist nur, wollen wir wirklich zu Jesu Füßen fallen? Ich weiß, dass Jesus uns auf jeden Fall reinigen möchte. Aber wollen wir das auch immer? Und der nächste Punkt ist, wie dankbar sind wir unserem Erlöser für das, was er getan hat? Wie sehr lieben wir ihn dafür? Und geben wir dann dadurch Zeugnis dafür ab? Das sind wichtige Fragen, die sich jeder von uns beantworten muss. Ich möchte mit einer Geschichte abschließen, die genau das nochmal verdeutlicht. In den Jahr 1970, während des Vietnamkrieges, während der Vietnamkrise, wurde eine Gruppe von Soldaten unter feindlichem Feuer gefangen genommen. Einer der Soldaten schaffte es aber, einen Hilfefunkspruch abzusenden, und so wurden einige Hubschrauber für die Suchaktion losgeschickt. Und so flogen die Hubschrauber über diesem feindlichen Feld und einer der Hubschrauber bemerkte einen der Soldaten. Und so ließ er seine Strickleiter hinab, weil landen konnte er natürlich nicht. Und der Mann konnte langsam hochklettern an dieser Strickleiter. Jetzt ist es aber passiert, dass einer der Mediziner, der oben im Hubschrauber saß, nach unten geschaut hat und gesehen, wie dieser Soldat, der am Hochklettern war, auf einmal sein Gewehr fallen ließ, danach sein Funkgerät fallen ließ und im nächsten Moment selber anfing, nach hinten wegzukippen. Und durch Zufall nur verhakte er sich mit einem Bein in einer der Schlaufen dieser Strickleiter und hing da jetzt bewusstlos an dieser Strickleiter. Der Sanitäter, der dieses Geschehen gesehen hat, wartete nicht lange. Er fing sofort an, diese Leiter hinabzuklettern und nahm noch das andere Bein und verhakte es auch in dieser Strickleiter und hielt diesen Mann fest. Und jetzt sind die beiden da an dieser Strickleiter hängend wie ein fliegendes Trapez. Sie baumeln beide an dieser Leiter. Und die Kugeln, sie fliegen ihnen um die Ohren. Der Pilot des Hubschraubers beschloss dann sehr schnell, dass er handeln müsste. Er müsste raus hier aus diesem Gefecht. Und er fing an aufzusteigen. Aber er musste aufpassen beim Aufsteigen, dass er nicht zu hoch aufstieg und die beiden Menschen verlor, die an dieser Strickleiter baumelten, aber auch nicht zu niedrig, dass er noch in diesem Gefechtsfeuer blieb, von diesem Krieg. Aber irgendwann schaffte er es, die richtige Höhe zu gewinnen und flog in Richtung Sicherheit. Und ich kann mir diese Szene vorstellen, wie dieser Hubschrauber da fliegt, diese Strickleiter da drunter hängt und diese zwei Soldaten da dran hängen. Der eine bewusstlos und der andere, der sich um sein Leben daran festklammert, sich und auch das Leben des anderen, der bewusstlos ist. Beide hält er fest. Schließlich erreichen die beiden oder der Hubschrauber das Krankenhaus. Der Soldat, der sein Leben riskiert hat, um den bewusstlosen Kameraden zu retten, steigt schnell wieder in den Hubschrauber und sie fliegen weiter, um nach weiteren Soldaten zu suchen. Als Brent Walker, der bewusstlose Soldat, langsam wieder zu Bewusstsein kommt und aufwacht, versteht er nicht, was passiert ist. Alles, woran er sich erinnern kann, ist, dass er eine Leiter hinaufgeklettert ist, an diesem Hubschrauber. Er wusste nicht, wie er ins Krankenhaus gekommen war, aber die Leute dort erzählten ihm davon, von der Szene, die sich ereignet hatte. Dass man vom Krankenhaus aus schon gesehen hat, dass ein Hubschrauber geflogen kam und an ihm etwas baumelte Und als er näher kam, hat man wirklich erkannt, dass es zwei Menschen waren, die an der Strickleiter waren. Und sie erzählten ihm, dass dieser eine Soldat, dieser Sanitäter, sein Leben für ihn riskiert hat, damit er am Leben blieb. Diese Geschichte zog etwa 30 Jahre lang, nachdem sie passiert war, die Aufmerksamkeit eines Fernsehsenders auf sich. Und man wollte untersuchen, ob diese Geschichte so wirklich passiert ist, ob sie sich wirklich so zugetragen hat. Und man versuchte, alle Beteiligten, die damals daran teilgenommen haben, zusammenzubringen. Jetzt muss man sich vorstellen, das ist 30 Jahre später. In diesen 30 Jahren dachte Brent Walker sehr, sehr häufig bei sich, wenn ich nur einmal meinen Retter persönlich treffen konnte. Wenn ich nur einmal persönlich die Gelegenheit hätte, ihm Danke zu sagen. Ihm zu danken dafür, dass er sein Leben für mich riskiert hat. Brent Walker hat geheiratet, er hatte Kinder und auch Enkel bekommen inzwischen. Er sagte oft zu sich selbst, ich habe ein erfolgreiches Leben leben können. Und ich wäre nie in der Lage dazu gewesen, wenn ich dieser eine Mann gewesen wäre. Ich hätte nie meine wunderbare Frau kennenlernen dürfen, wenn ich dieser eine Mann gewesen wäre. Ich hätte nie Enkel und Kinder bekommen, wenn er nicht da gewesen wäre. Oft sagte Brent zu sich selbst, ich wünschte, ich könnte ihn einmal treffen, um ihm persönlich Danke zu sagen für das, was er für mich getan hat. Wie gesagt, 30 Jahre später kam diese Geschichte ins Fernsehen. Und man hat es tatsächlich geschafft, alle Beteiligten zusammenzubringen. Und so brachten sie schließlich Brent Walker, den bewusstlosen Soldaten von damals, auf die Bühne. Und man wiederholte, was passiert worden war, und stellte ihm die Frage, ist es wahr? Ist es wirklich so passiert? Und er sagte nur, alles, was ich sagen kann, ist, dass ich mich erinnere, dass sie unter feindlichem Feuer gefangen wurden, dass ich einen Funkspruch um Hilfe abgesandt habe, dass ein Hubschrauber da war, der seine Leiter herabließ und ich diese hochgeklettert bin. Und der Rest, der ist Geschichte. Ich weiß von nichts. Mir wurde danach die Geschichte erzählt, aber ich persönlich weiß davon nichts. Und man fragt ihn daraufhin, ob er nicht den Wunsch gehabt habe oder habe, diesen Menschen einmal zu treffen, der ihn gerettet hat. Und er sagte, ja, 1000 Mal. Oh, ich würde ihn so liebend gerne treffen, um ihm meinen persönlichen Dank auszusprechen. Nun sagten die Gastgeber und drehten sich zum Publikum um, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf der Bühne für Sergeant Gibbons. Und hinter dem Vorgang kam dieser Sergeant Gibbons hervor, der Sanitäter von damals, der dem Brent Walker das Leben gerettet hat, der sein Leben riskiert hat, um Brent zu retten. Jetzt denkt daran, dass das 30 Jahre lang her ist und die beiden nichts voneinander wussten. Als Brent Walker den Mann sah, sprang er auf von seinem Sitz, rannte zu ihm hin, zu dem Sergeant Gibbons und umarmte ihn. Er schluchzte, er fing an zu weinen. Nach 30 Jahren sehnigen Wartens hat er endlich den Mann getroffen, der ihm das Leben gerettet hat. Beide fingen an zu weinen. Und das ganze Publikum fing an zu applaudieren. Viele weinten und viele waren sehr freudig über dieses Ereignis, über diese zwei Männer, die diesen besonderen Moment erleben durften, sich zu treffen. Dann kam der Hauptsprecher noch und sagte, wir haben noch eine besondere Anerkennung, und hinter dem Vorhang kamen zwei Offiziere mit einem Brief der Anerkennung des US-Präsidenten und einer speziellen Medaille für Tapferkeit, die diesem Sergeant Gibbons überreicht wurde, nach 30 Jahren für seine Tapferkeit, dass er diesen Mann, den Brent, gerettet hat. Dieser Brent Walker hatte sich 30 Jahre lang danach gesehnt, seinen Retter zu sehen. Er hatte so oft darüber nachgedacht. Wie sehr sehen wir uns danach, unseren Retter zu treffen, unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Dieser Gedanke bewirkt in mir, dass ich mich frage, wie dankbar bin ich? Wie dankbar bin ich dafür, was Jesus für mich getan hat? Wie sehr sehne ich mich danach, ihn zu treffen, der sein Leben für mich riskiert hat und sogar dahin gegeben hat, um mich zu retten. Wie sehr sind wir Jesus dankbar, dass er uns von unserer Sünde frei macht. Und wie sehr lieben wir ihn dafür. Ich wünsche mir für jeden von uns, dass wir uns das bewusst machen und dass wir Jesus so lieben, dass wir uns innigst danach sehen, ihn schon bald sehen zu dürfen und ihm persönlich dafür zu danken, was er für uns getan hat. Und dass wir die Zeit bis dahin sinnvoll nutzen und dass wir Zeugen für ihn sind, für seine unglaublich große Liebe, die er uns erwiesen hat. Das ist mein Wunsch für uns alle heute. Amen. Mal beten. Allmächtiger Herr, unser Gott, Herr, so wie wir gerade gesungen haben, bitten wir dich darum, dass wir wirklich wissen, worauf es ankommt. Dass wir dich kennen und dass wir dir so dankbar sind dafür, was du für uns getan hast. Herr, dass du dein Leben für uns gabst, dass du uns heil gemacht hast, sodass wir leben können, dass wir neu beginnen können. Herr, hilf uns, dass wir uns daran festhalten und dass es uns so sehr bewegt, dass wir mit Freuden davon reden möchten, was du für uns getan hast, Herr. Führe und leite uns darin, halte uns an unsere Hand und schenke uns deinen Frieden. Herr, lasst uns deine Zeugen sein und diese Liebe verkünden, die du uns offenbart hast. Herr, so gebrauche du uns, jeden Einzelnen, als dein Werkzeug, da, wo wir stehen und da, wo du uns haben möchtest. Herr, hab Dank dafür, dass du uns deine Hilfe zugesagt hast und lass uns dir so vertrauen, wie du es dir wünschst. So danken wir dir dafür und bitten darum in deinem herrlichen Namen. Amen.